Ich dachte, jetzt kommt noch irgendein Wortwitz mit deinem kostbares Wort oder sowas. Das wäre es jetzt gewesen. Ja, ich vergleiche das Lesen und das Studieren der Bibel ganz gerne manchmal mit einem Perlentauchen. Die Bibel ist manchmal für mich wie so ein weites Meer, das man mit einem Boot erkunden kann. Und man fährt mal hier in eine Lagune, mal da an einen Strand, mal hier auf die offene See hinaus. Aber manchmal lohnt es sich, nicht nur an der Oberfläche zu bleiben und den Horizont im Blick zu halten, sondern manchmal ist es gut, auch anzuhalten und mal runterzutauchen. Und mal gucken, was es da für Fische gibt, für Korallen und eben auch für Perlen, für Schätze zu heben. Und das ist, was ich beim Bibellesen ganz gerne mache. Ich gucke ganz gerne mal so abseits der Standardthemen, abseits der meiner Lieblingsstellen oder so und guck mal ganz gerne in so ein bisschen speziellere Themen rein. Und eins von diesen Themen habe ich euch heute mitgebracht und das ist unser Körper in der Anbetung. Das ist ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, ist eins, was wir, glaube ich, so ganz hinten in der Ecke vom Hinterkopf ein bisschen präsent haben, aber ich glaube, da gibt es noch viel zu entdecken. Und ich möchte euch heute mal mit auf so eine kleine Tauchtour in die Bibel reinnehmen. Wir werden uns da viel umgucken und ich hoffe, das gelingt mir heute, dass ich euch ganz viel Schwarzbrot, ganz viel Futter mit an die Hand geben kann und das eine große Explosion an Kreativität und Motivation in euch freisetzt. Wir gucken mal. Ich würde gerne mal einsteigen mit einer Theologie des Körpers. Das ist jetzt nur ganz, ganz ausschnitthaft, sonst wird es zu lang. Und die Bibelstellen, die ich hier anwerfe, das ist auch nur eine kleine Auswahl, gibt zu allem noch viel, viel mehr. Aber vielleicht fangen wir da heute mal an. Was sagt die Bibel denn so ganz grundsätzlich zu dem Thema Körper? Es geht schon mal für mich damit los, dass Gott eine leibliche Dimension hat. Im Schöpfungsbericht oder in den ersten Kapiteln steht ein interessanter Satz, 1. Mose 3, Gott wandelte im Paradies, Gott wandelte im Garten und Adam und Eva hören seine Stimme. Da habe ich so gedacht, das ist interessant, das scheint ja vorauszusetzen, dass Gott da irgendwie in einer physikalisch abgrenzbaren Gestalt irgendwie unterwegs ist. Also er muss ja irgendwie da ja, körperlich anwesend sein. Gott ist Geist, sagt Jesus im Johannesevangelium, ja, aber doch auf eine irgendwie komplexere Art. Also Gott wandelt. Dann geht es gleich spannend weiter. Gott gibt den Menschen einen Körper. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie ursprünglich irgendwelche Geistwesen sind und dann kam der Sündenfall und dann haben wir diesen ätzenden Körper bekommen oder so. Nein, sondern es ist von vornherein Teil von Gottes guter Schöpfung, dass es Materie gibt, dass es physikalisch Anfassbares gibt und auch, dass wir Menschen einen Leib haben. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, warum ich das so betone. Die Erlösung, die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott kommt durch die Menschwerdung von Jesus Christus. Das ist eins von vielen Themen, die eigentlich eine eigene Predigt wert wären. Gott wird ein Mensch, das heißt, er eignet sich selber einen Körper an, und zwar nicht nur als notwendiges Übel, sondern er behält ihn auch in der Auferstehung. Jesus kommt ins Menschsein hinein und er bleibt ein Mensch mit Leib und Seele bis in alle Ewigkeit. Und jeder, der zu Jesus Christus gehört, heißt es bei Paulus, ist ein Tempel des Heiligen Geistes, beziehungsweise genauer gesagt, die Stelle handelt eigentlich davon, dass wir als Gemeinde der Tempel seines Heiligen Geistes sind, also ein Gefäß, in dem sein Geist wohnt. Und auf eine ähnliche Weise ist aber auch jeder Christ für sich ein Behältnis des Heiligen Geistes. Das finde ich deswegen sehr krass, weil ihr euch mal vorstellen müsst, was ist das für eine Wertschätzung eigentlich für unseren Körper? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte auch schon so Momente, wo ich mich mit meinem Körper nicht so zufrieden fühle. Also manchmal fühlen wir uns nicht wirklich schön. Vielleicht fühlen wir uns auch nie schön, vielleicht sind wir krank, vielleicht sind wir gebrechlich. Ich finde es spannend, dass das Gott völlig egal ist. Er sagt, ich möchte in dir wohnen, durch meinen Sohn, durch meinen Geist. Was für ein Adel, was für eine Wertschätzung. Dann habe ich so gedacht, Christsein vollzieht sich im Körper. Überlegt mal, was wir alles tun, weil wir Christen sind. Wir lesen die Bibel, wir beten, wir gehen zur Kirche, Wir tun im Namen Jesu gute Dinge in der Welt. Fast alles davon setzt irgendwie körperliche Handlung voraus. Eine Bibel müssen wir in die Hand nehmen. Zum Beten, wenn wir es jetzt nicht still machen, gehört den Mund zu bewegen, gehören Stimmbänder, gehört eine Lunge. Vieles, was wir als Christen tun, hat irgendwie mit Laufen zu tun. Also ich glaube, 99,9% von dem, was Gott von uns möchte, setzt voraus, dass wir den Körper einsetzen, den er uns gegeben hat. So am Rande. Letzter Punkt dazu, wie gesagt, völlig rudimentär alles nur. Nach dem Leben in dieser Welt, wenn wir zu Jesus in den Himmel gehen, sind wir keine körperlosen Seelen, die da irgendwo herumschweben, sondern die Bibel sagt, wir haben einen Auferstehungsleib. Ja, dieser Körper, wo ich jetzt gerade drin bin, der wird vergehen, der wird nicht für immer existieren. Aber ich werde wiederhergestellt als Leib-Seele-Einheit. Ich komme mal zu dem Punkt, warum ich das so betone. Wir haben also auf der einen Seite die Bibel mit einer sehr, sehr großen Wertschätzung unseres Körpers, mit einer sehr großen Feier der Leiblichkeit des Menschen. Ich sage das deswegen so deutlich, weil es viele Geistesbewegungen gibt, die das völlig anders sehen. Wir haben zum Beispiel, ist ein bisschen schief geworden, egal. Wir haben zum Beispiel den antiken griechischen Philosophen Plato, auf den soll diese Aussage zurückgehen, der Leib ist ein Kerker der Seele. Ja, da ist dann der Tod endlich die Erlösung von diesem Gefängnis des Leibes und dann ist meine Seele endlich frei. Oder, weiß nicht, ob ihr von der Gnosis schon mal was gehört habt, das ist so in den ersten Jahrhunderten des Christentums eine sehr bunte Bewegung, die man gar nicht so richtig fassen kann. Viel Gemisch von christlichen Inhalten mit irgendwie heidnischen Philosophien. Und da hat man das auch ganz oft, dass der Leib und alles, was Materie ist, das ist schlecht und das ist minderwertig. Aber das, was geistig ist, das, was seelisch ist, das ist das einzig Gute. Völlig andere Ecke, wenn wir mal so in die Reformationszeit gucken, Gründungszeit der evangelischen Kirche, da war so eine Sache, die im Zentrum stand, hey Leute, es gibt in dieser Kirche so viel Irrlehre und so viel Unbiblisches, wir müssen die Predigt des Wortes Gottes wieder in den Mittelpunkt stellen. Bin ich völlig dabei, aber ich frage mich, ob manche Vertreter der Reformation da nicht ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind. Bei den Reformierten hat man zum Beispiel teilweise gesagt, ach, dieser ganze Kram da mit irgendwelchen Bewegungen und Weihrauch und irgendwie so, das ist alles irgendwie nur Ablenkung vom Eigentlichen. Wir stellen das Wort ins Zentrum. Manchmal, glaube ich, ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ihr werdet gleich noch sehen, warum. Oder dann gab es die sogenannten Spiritualisten, die haben dann gesagt, ach, was brauchen wir Bibel, was brauchen wir Taufe, was brauchen wir Abendmahl. Das sind alles so überflüssige Äußerlichkeiten. Wir haben den Heiligen Geist, das reicht. Wo die anderen Reformatoren zu Recht gesagt haben, nein, das läuft so nicht. Wir werden noch sehen, warum. So, wir gehen mal ein paar Etagen tiefer. Was sagt denn die Bibel eigentlich nun konkret zum Thema Anbetung mit dem Körper? Und ich hoffe, in euch kommt jetzt so langsam ein bisschen die Begeisterung gleich hoch, die ich auch für das Thema habe. Ich frühstücke die ersten Punkte mal so ein bisschen schnell ab, weil die sind jetzt nicht ganz so besonders. Folgendes ist in der Bibel bezeugt: Anbetung oder Gebet im Sitzen, im Stehen, im Liegen auch. Das ist ganz lustig, da wird König Saul vom Heiligen Geist erfasst und dann ist er erstmal völlig weggetreten. Das Knien, das Verneigen, also Verbeugung oder auch wirklich bis zum Boden. Die Arme heben, das Klatschen auch. Die Augen schließen oder den Blick heben. Das ist auch wichtig zur Kenntnis zu nehmen, aber das ist meinem persönlichen Geschmack nach jetzt nicht so weiter spannend. Spannend finde ich aber diese Dinge hier. Was auch zum Beispiel bezeugt ist in der Bibel, heilige Orte. Denkt mal an die Stiftshütte, also dieses tragbare Zeltheiligtum, was die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung hatten. Gott ist allgegenwärtig, er ist überall. Aber immer wieder gibt es in der Bibel Orte, wo seine Anwesenheit so konzentriert da ist, also wo auf eine besonders dichte, krasse Weise Gott anwesend ist. Oder ich habe auch mal Markus 1 dazu genommen, das ist die Stelle, wo Jesus in die Einsamkeit geht und sich zum Beten zurückzieht. Also das heißt, er geht einmal raus aus dem Gewühl des Alltags, sage ich mal, und zieht sich zurück in die Einsamkeit, zieht sich zurück in die Stille, zur Begegnung mit seinem Vater. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Ort in der Einöde heißt das da, vielleicht ist das jetzt nicht ein besonders heiliger, majestätischer Ort, aber es wird ein Ort der besonderen Begegnung mit Gott. Jubeln, das finde ich immer besonders cool. In Lukas 10 gibt es eine Stelle, da heißt es, Jesus jubelte im Geist. Ihr Lieben, jubeln ist keine tiefere innere Freude am Herrn, die so tief verborgen ist, dass sie mangels Luft eingeht. Ich weiß nicht, wer von euch die Fußball-EM geguckt hat, also als Spanien dann am Ende gewonnen hat, so die Kategorie, hey, wir haben die EM gewonnen, das ist so eher, was ich mir unter Jubel vorstelle, ja? Oder bei meiner letzten Fahrstelle bin ich mal mit Raphael da irgendwo im Feld spazieren gegangen, im Dorf war gerade ein Fußballturnier, das habe ich bis da hinten raus gehört. So, das ist Jubel, ja? Und Jesus tut das im Geist, also erfüllt vom Heiligen Geist, fängt er an, sich Freude aus dem Leib zu schreien. Kleine Steigerung dazu, ich nenne das gerne heiligen Krach. Im Buch Nehemia, da feiern die Israeliten in Jerusalem im Tempel einmal so laut Gottesdienst, dass es das ganze Umland hört. Könnt ihr euch mal vorstellen, dass wir hier im Gottesdienst so Party machen, dass die das noch drüben am Erwin-Piscator-Haus hören oder so? Also muss man mit Ruhestörungen vielleicht ein bisschen gucken, aber grundsätzlich ist es voll die biblische Ausdrucksform, ja? Gottesdienst, Anbetung, Begegnung mit Gott darf richtig mega laut sein. Tanzen. Ich habe kein Verständnis dafür, wie Christen jemals sagen konnten, tanzen ist Sünde. Wenn man die letzten beiden Psalmen schaut, heißt es, lobt den Herrn mit Reigen. Also auch nicht mal nur, ja, das kann man machen, sondern setzt Tanz ein, um Gott zu loben. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ne, ja, tanzen ist Sünde, dürfen Christen nicht. Also ja, vielleicht manche Formen schon, aber so pauschal stimmt das nicht. Es ist eine biblische Lobpreisform. Ich habe lange Tänze aus Israel gemacht und habe so ein bisschen Gespür dafür, wie sich das anfühlt, wenn man mit einer Gruppe zusammen in so einer gemeinsamen Choreografie aufgeht. Und das ist schon an sich voll das schöne Erlebnis. Aber wenn ich mir dann vorstelle, das zur Anbetung Gottes, wow. Jetzt kommen wir zu den etwas krasseren Sachen, Trance. Ich glaube, wenn wir das Wort hören, verbinden wir das ganz schnell mit irgendwelchen esoterischen Sachen oder sowas, muss aber nicht zwingend sein. Im Alten Testament haben wir ganz oft dieses Phänomen, dass Leute weissagen, heißt es da. Und ein theologisches Wörterbuch hat mir mal verraten, dass damit eine prophetische Ekstase gemeint ist. Das Wort kommt sogar im Neuen Testament auch mal vor, das Wort, so. Also irgendwie so erweiterte Bewusstseinszustände und irgendwie so, wirklich so mal im Geiste völlig weg sein und in einer anderen Welt sein, das ist durchaus auch eine Wirkungsweise Gottes. Ihr habt vielleicht die Predigt von Pfingsten noch im Ohr, Apostelgeschichte 2, ne, wo die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt werden. Da sagen manche Leute, ja, die sind voll süßen Weins, die sind besoffen. Wer von euch hat schon mal einen Betrunkenen gesehen? Also ich unter anderem, ja, also so richtig mit Torkeln und Lallen und nicht mehr so gerade stehen können. Ich frage mich, wie kommen die Menschen damals darauf, den Aposteln zu unterstellen, sie wären betrunken? Ja, offensichtlich kann der Heilige Geist auch so etwas bewirken, also körperliche Phänomene hervorrufen. Kleine letzte Steigerung dazu, etwas umstritten, das Umfallen. Ihr habt vielleicht diesen Ausdruck schon mal gehört, ruhen im Geist, slain in the spirit. Da gibt es Christen, die sagen, nee, das geht überhaupt nicht. Wenn wir irgendwie Gott anbeten, Lobpreis machen oder so, dann fallen Leute um. Nee, das muss irgendwie dämonisch sein oder so. Gott macht sowas nicht. Also wenn ich so ins Buch Daniel oder die Offenbarung gucke, was dem Johannes oder dem Daniel da passiert, da steht dann zum Beispiel in Gottes Gegenwart, fiel ich um wie tot oder ich fiel um wie ohnmächtig. Es gibt allen Ernstes Leute, die sagen, ja nee, die fallen ja nicht einfach so um. Das ist dann irgendwie ehrfürchtige Anbetung und die verneigen sich dann nieder. Leute, wer ohnmächtig zu Boden geht oder wie tot umfällt, der verneigt sich ganz bestimmt nicht ehrfürchtig anbietend zum Boden. Sondern es gibt es, dass Menschen wirklich einfach ausgenockt sind von der Präsenz Gottes. Passt jetzt nicht so 100% ins Thema, ich finde es aber wichtig, das zu erwähnen. Der erste Teil hier bezieht sich mehr auf Sachen, die wir sozusagen von unserer Seite aus tun können, die biblisch bezeugt sind. Aber ich finde, gerade so an den letzten beiden Beispielen wird deutlich, Auch wenn Gott uns begegnet, nimmt er unseren Körper mit hinein in diese Begegnung. Nicht immer so krass, ja? Aber auch das ist im biblischen Rahmen. Okay, ich gehe mal eine Stufe weiter. Ich habe jetzt bisher vor allen Dingen darüber gesprochen, über Dinge, die, sage ich mal, nur den Körper, unseren Körper an sich betreffen. Ich möchte aber noch ein bisschen weitergehen und mal gucken, was sagt die Bibel zum Thema Anbetung, zum Anfassen. Wir haben nämlich auch viele Lobpreispraktiken in der Bibel, die was mit Gegenständen zu tun haben, die was mit irgendwelchen äußeren Handlungen zu tun haben. Auch da jetzt aus Zeitgründen natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt, aber ich finde auch das schon super spannend. Wir haben in der Bibel bezeugt, dass Menschen bestimmte Kleidung anlegen. Ja, denkt mal an die Priestergewänder im Alten Testament, diese weißen Gewänder und dann noch ein spezieller Schmuck dabei oder sowas. Ich mache das selber auch manchmal, dass ich zum Gebet ein bestimmtes Kleidungsstück anlege und ich denke so, ja, das hat was. Irgendwie an meinem Leib zu markieren, hey, jetzt ist Zeit für Gott, jetzt trete ich sozusagen in einen heiligen Raum ein und mache das sozusagen nach außen hin deutlich. Kerzenlicht oder in der Bibel eher Öllampen ist in der ganzen Geschichte der Christenheit bis heute völlig normal, finde ich aber auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob du dir ab und zu Hause mal eine Kerze anmachst, so zum Gebet. Ich finde, das macht irgendwie was mit der Atmosphäre. Weihrauch, Öle ist in der Bibel bezeugt, keine Erfindung der katholischen Kirche oder so. Was ich daran interessant finde, ist auch der Geruchssinn kann in die Anbetung einbezogen sein. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie so Weihrauchsachen sich da hinstellen würde, aber auch das gibt es. In der Offenbarung sogar ein Symbol für unsere Gebete, die zu Gott aufsteigen. Speisen, Matthäus 26, natürlich völlig naheliegend, das Abendmahl. Wir beten Gott mit Brot und Wein an, die wir zu uns nehmen. Aber es gibt auch Speisopfer in der Bibel. Im Alten Testament haben nicht alle Opfer was mit Sündenvergebung zu tun. Es gibt auch zum Beispiel Dankopfer. Also ich bringe Gott etwas und möchte aus Wertschätzung, möchte aus Liebe zu ihm etwas geben. Ich gebe zu, mit dem Gedanken habe ich auch schon mal gespielt, irgendwie zur Osternacht oder so mal ein Brot zu backen und das wirklich mal zu verbrennen, so als Geste, hey Herr, ich habe hier etwas für dich mitgebracht und ich möchte dir das überlassen, das ist nur für dich, für nichts anderes und ich bringe es dir jetzt da. Finde ich, ist noch im biblischen Rahmen, ich weiß, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, das ist jetzt auch mal mehr laut gedacht, ne? Aber einfach nur mal so als Denkanstoß. Haartracht, ganz kurz, es gibt in der Bibel die sogenannten Naziräer, das ist im Alten Testament ein bestimmtes Gelübde, das du abgelegt hast. Und die Menschen, die das gemacht haben, haben ihre Haare abgeschoren zum Zeichen des Gelübdes. Also auch mit der Erscheinungsform deines Körpers kannst du was Geistliches zum Ausdruck bringen. Vier Sachen habe ich noch. Kunst und Schmuck habe ich eben ganz kurz angerissen. Die Priester im Alten Testament hatten so einen ganz kostbaren Brustschild aus Gold und mit Edelsteinen besetzt. Ja, die Bibel ist nicht so, dass sie sagt, ah, ist irgendwie alles so Plunder und irgendwie so. Nein, das ist eine Art, wie Gott wertgeschätzt werden kann. Oder denkt mal an die Stiftshütte, wie gesagt, dieses Zeltheiligtum, was die Israeliten früher hatten. Das war auch nicht irgendwie ja nur so billig, ja, dass also das halt seinen Zweck tut, ne? Sondern da war ein Vorhang drin mit Goldfäden, die zusammen so ein Engelgebilde geformt haben. Oder die Bundeslade, wo die 10 Gebote drin waren. Statuen von Engeln drauf, die das mit ihren Flügeln beschirmt haben. Ja, das ist eine Art, Gott zu loben. Kunst, Schönheit, Ästhetik. Waschungen finde ich auch spannend. Beispielsweise bei den Priestern wieder im Alten Testament. Bevor sie in Gottes Gegenwart gegangen sind, gab es bestimmte Waschrituale. Ja? Also ich wasche mich wirklich ganz wörtlich in Wasser, reinige mich symbolisch von dem, was mich von Gott trennt. Und dann fühlt man vielleicht noch so ein bisschen das Wasser auf der Haut und dann begebe ich mich in den Lobpreis, in den Dienst Gottes. Heilige Geräte. Beispiel steht hier hinter mir. Wir haben hier unser Abendmahlsgerät auf dem Altar stehen. Das ist nur für diesen Zweck da. Ja, also diese Kelche hier zum Beispiel, das würde keiner von uns nehmen und damit im Bistro nachher irgendwie Limo ausschenken oder so. Das passt einfach nicht. Sondern es ist klar, das ist für unsere Begegnung mit Gott reserviert. gibt es auch viele biblische Beispiele für. Ich muss immer auf die Stiftshütte wieder zurückkommen. Denkt an den goldenen Leuchter, der da steht. Oder wie gesagt, die Bundeslade mit den 10 Geboten drin. Das holte man sich nicht einfach für irgendwas anderes. Hier können wir uns das mal ausleihen für keine Ahnung was. Das war reserviert für Gott. Vielleicht hast du auch so ein Gebetstagebuch, wo du irgendwie nur Gebete an Gott reinschreibst, nichts anderes, keine Notizen oder so oder irgendwas. Und zuletzt natürlich die Musik. Ja, unser Einsatz von Musikinstrumenten, von unseren Stimmen, eine der körperlichen Ausdrucksweisen par excellence. Ich mache mal den Sack so halb zu. Was ist denn der tiefere Sinn von dem allen? Also was bringt es denn? Was ist so der Grundgedanke dahinter? Als Christen leben wir in der permanenten Gegenwart Gottes. Gott ist allgegenwärtig in dieser Welt und er ist allgegenwärtig in unserem Alltag. Das heißt, unser ganzes Leben ist irgendwo geheiligt, ist durchdrungen von Gottes Anwesenheit. Aber es gibt auch heilige Auszeiten, wo ich mal einen Schnitt mache und sage, okay, jetzt ist alles andere mal nebensächlich und jetzt möchte ich Gott meine ganze Konzentration geben. Und jetzt möchte ich mich ganz in seine Gegenwart hineinbegeben. Und ich glaube, diese ganzen körperlichen Formen von Anbetung können etwas sein, was ich gerne heilige Grenzübergänge nennen würde. Ich habe es eben schon mal angerissen, also eine Kerze anzuzünden, sich vielleicht was Bestimmtes anzulegen zum Gebet oder vielleicht auch einfach nur mal stehen bleiben, ein paar Minuten durchatmen oder so. Das alles können Hilfen sein, dass ich nicht so in die Gemeinschaft mit Gott so reinstolpere, sondern dass ich sage, okay, stopp, jetzt setze ich hier eine Grenze und jetzt markiere ich hier einen Übergang. Ich möchte Dinge jetzt hinter mir zurücklassen und möchte jetzt voll fokussiert in einen heiligen Raum eintreten, in dem ich Gott begegne. Ich glaube, das ist eine Stelle, wo wir viel vom Alten Testament lernen können, weil da sehr viel eine Rolle spielt, diese Trennung von profan und heilig. Ja, also ganz viel von diesen Ritualen im Alten Testament haben genau was damit zu tun, zu sagen, ich trete raus aus dem Normalen, auch da ist Gott, ja, nicht falsch verstehen, aber ich mache jetzt eine Grenzmarkierung und trete ein in seine heilige Gegenwart. Es macht einen Unterschied. Kontras unter der Lupe. Vielleicht arbeitet in eurem Hinterkopf schon so ein paar Gegenargumente, die ihr mir vielleicht entgegenfeuern wollt. Das dürft ihr. Also nicht jetzt, vielleicht dann später. Ein mögliches Gegenargument, was man gegen das alles bringen könnte, habe ich mal genannt, das neue Bund-Argument. Vielleicht sagst du, wir leben doch jetzt im neuen Bund, der durch Jesus Christus zustande gekommen ist. Und das Ganze, das brauchen wir doch nicht mehr. Das ist doch abgeschafft, das ist veraltet, hat doch seine Aktualität völlig verloren. Ich würde sagen, nein. Zum einen, diese Anbetungsformen im Alten Testament sind Gottes gute Ordnungen. Ja, das ist nichts, wo sich die Menschen damals hingesetzt haben und gesagt haben, ach, das könnten wir mal so und so machen, sondern vieles davon hat Gott gesagt, hey, ich möchte, wenn ihr mich anbetet, dass ihr das so und so tut. Das soll Teil eures Lobpreises sein. Also wirklich bis in Details hinein, auch was die Priester genau für Dinge machen sollen, was die tragen und irgendwie sowas, das ist von Gott wirklich vorgegeben. Also daraus schließe ich, Gott schätzt so etwas. Ja? Zweitens, ich kann im Neuen Testament nirgends erkennen, dass diese Dinge jetzt alle irgendwie schlecht und abgeschafft sind. Ausnahme sind jetzt natürlich die Tieropfer. Ja? Also wenn du jetzt hingehen würdest und sagen, oh, ich hätte, glaube ich, mal Lust, irgendwie so eine Ziege zu opfern als Sühne für meine Sünden, würde jetzt auch sagen, nee, ist jetzt nicht so in der Gesamtaussage von der Bibel so passend. Nein, aber es gibt viele andere Dinge, die werden nirgends in der Schrift für schlecht erklärt oder so, oder für unbrauchbar. Von daher lasst uns mal da genau hingucken, ist das wirklich alles so irrelevant für uns? Das Zweite, ich habe es mal das Gedönsargument genannt. Ich brauche das nicht für meinen Glauben. Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie ich Gott begegne und das brauche ich nicht. Ist okay, möchte ich dir nicht absprechen. Ne? Und natürlich ist da auch jeder Mensch anders. Aber ich würde zu bedenken geben, fäll kein Urteil, bevor du es vielleicht mal ausprobiert hast. Ich habe einiges für mich zum Beispiel ausprobiert, hätte ich vor 5 Jahren oder so jetzt auch nicht groß vermisst. Aber jetzt, wo ich da manche Dinge so mal ausgetestet habe, denke ich so, ja, manches hilft mir wirklich und vertieft irgendwie nochmal meinen Kontakt mit Gott. Außerdem, wenn Gott dir ein Buffet bietet, begnüge dich nicht mit einem Butterbrot. Das ist so ein bisschen das Bild, was mir da in den Kopf kommt. Also du bist eingeladen auf einem Fest, hast ein Riesenbuffet und sagst, nee du, ich schmier mein Brot. Das erfüllt auch den Zweck des Sattwerdens, ja, aber du lässt dir das Beste entgehen. Was ich mit diesem Bild sagen möchte ist, Gott bietet uns in der Bibel eine riesige Diversität und Vielfalt an Kanälen, sage ich mal, wie wir zu ihm kommen können und er zu uns. Und ich wäre vorsichtig da, zu vorschnell zu sagen, nee, brauche ich alles nicht, lass mich mal damit in Ruhe. Ich glaube, es hat einen Grund, dass diese Dinge in der Bibel stehen. Nicht, weil jeder das machen muss oder so, ja, aber weil Gott sagt, hey, ich habe was für dich vorbereitet, komm und entdecke es. Drittens, das Argument mit dem religiösen Geist. Manche Christen sind so voll allergisch, wenn es um so Sachen gibt, die irgendwie Äußerlichkeiten einbeziehen. Das alles kann zu leicht zu einem hohlen Ritual werden. Also, dass man das irgendwie nur abspult und man meint es eigentlich gar nicht mehr so. Ja, kann sein, aber ihr Lieben, alles kann hohl werden. Auch wenn wir Bibel lesen oder Lobpreis machen, zum Gottesdienst kommen, wenn wir beten oder sowas. Das kann alles irgendwie auch mal eine hohle Fassade sein. Ja, und es muss auch nicht immer so von tiefstem Herzens, triefen, sage ich mal. Ja, wir sind nicht voll da immer drin, aber das ist kein Argument, das alles bleiben zu lassen. Ja, ich kenne auch Zeiten, wo mein Gebet irgendwie mehr so im Kopf nur passiert und ich spule es eher so ein bisschen runter. Aber die Antwort ist nicht, es zu lassen. Die Antwort ist es, neu mit Leben zu füllen oder noch besser Gott zu bitten, dass er es mit Leben füllt. Ein letztes, das Synkretismus-Argument. Synkretismus heißt die Vermischung von verschiedenen religiösen Elementen. Manche Leute sagen, hey, das geht nicht, weil andere Religionen das auch machen. Ich war mal als Student in Kreling zu so einer Großveranstaltung eingeteilt zum Verkauf mit einer anderen Dame. Und wir hatten da, weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Perlen des Glaubens angeboten. Das ist so eine kleine Kette, die ist so ein bisschen als Gebetsunterstützung gedacht. Und da kam ein älteres Ehepaar, die haben sich furchtbar darüber aufgeregt. Und die Frau, die schimpfte darum, ja, das ist doch das Gleiche wie in den anderen Religionen da und irgendwie so. Und ich so ein bisschen, Hilfe. heute würde ich sagen, ja und? Wo ist das Problem? Alles, was wir glauben und tun, hat außerchristliche Parallelen. Ja, auch andere Religionen haben heilige Bücher, also dürfen wir nicht mehr Bibel lesen. Auch andere Religionen haben Gebete, haben Gesang, haben Gottesdienstform, dürfen wir auch nicht mehr machen, weil das machen die Heiden auch oder irgendwie sowas. Oder Versammlungsgebäude, dürfen wir keine Kirchen, keine Gemeindehäuser mehr haben, weil es gibt ja auch Moscheen und, weiß ich nicht, Tempel von irgendwelchen was nicht was. Also das kannst du nicht durchhalten. Ja? Ich finde, das ist kein hilfreiches Argument. Was man sich da eher vor Augen führen sollte, ist, viele Praktiken sind geistlich erstmal neutral. Wenn jetzt jemand sagt, ich stelle mir da jetzt eine Buddha-Statue hin und hoffe, dass mich das irgendwie tiefer in die Gegenwart Gottes führt, da würde ich auch sagen, nein, das ist eindeutig geistlich besetzt. Das passt nicht zusammen. Aber andere Dinge, wie beispielsweise diese Perlen des Glaubens oder so, sehe ich da jetzt was prinzipiell Unchristliches drin? Erstmal nicht. Und wenn Leute das versuchen und sagen, hey, das hilft mir total, Jesus zu begegnen, dann bin ich geneigt zu sagen, okay, offenbar gebraucht auch das der Heilige Geist, um Menschen anzurühren. Ich komme zum Schluss. Das war ein sehr umfassender Rundgang und ich möchte vielleicht ein bisschen versuchen, euch Anregungen zu geben, okay, wenn wir nachher aus der Kirchentür rausgehen, was kann ich da jetzt praktisch mitnehmen? Ich denke, einmal ist Gemeinde als Lernfeld auch für so etwas wichtig. Lasst uns mal anfangen, darüber nachzudenken, wie können vielleicht auch unsere Gottesdienste, unsere Gruppen auch ein Freiraum sein für ganzheitlichen Lobpreis. Immer unter der Maßgabe natürlich, dass ein Friede drin bleibt, dass eine Ordnung drin bleibt, sagt Paulus, ne? Alles soll ordentlich zugehen. Aber wo können wir vielleicht Hemmschwellen für sowas abbauen, dass wir uns wirklich auch entfalten können mit verschiedenen biblischen Wegen des Lobpreises? Das heißt natürlich auch, dass wir mal über den Tellerrand gucken. Was machen Jesus-Nachfolger in anderen Kirchen? Was haben wir da für Schätze aus der Kirchengeschichte vielleicht auch? Wo haben in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden Christen was mitgenommen? Wo haben sie gesagt, das hilft mir, Gott zu begegnen? Ich ermutige euch, auszuprobieren, wie kann ich ganz persönlich mit Leib und Seele zu Jesus kommen. Du kennst dich besser, du weißt, ob du überhaupt zu diesen ganzen Sachen einen Zugang hast und du weißt, ob du ein Typ bist für ja, Kerzen oder bestimmte Bewegungen oder für Tanz im Lobpreis oder so. Das weißt du selbst besser, aber probier es aus nach dem Prinzip Trial and Error. Ich habe auch manche Sachen gehabt, wo ich so dachte nach einer Weile, nee, das ist nicht so meins. Ja, dann lässt man es wieder. Aber ein Versuch war es wert. Bei vielen Dingen merkt man nämlich vielleicht auch, boah, das hilft mir wirklich. Und Gott nutzt es als Begegnungsfläche. Ein paar Beispiele von mir. Ich hatte schon erwähnt, ich habe eine bestimmte Gebetskleidung manchmal auszuprobiert. Mache ich auch nicht immer. Das ist mir dann manchmal auch einfach zu warm, wie bei so einem Wetter jetzt. Oder ich habe mal eine Gebetskette ausprobiert, die ich mir manchmal so um die Hand lege. Das habe ich mir bei den Juden abgeguckt. Ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, diesen Gebetsriemen, den Juden sich beim Gebet so umlegen. Es fühlt sich manchmal an, dass ich dann in meiner Konzentration gebunden bin im Gebet. Vielleicht kennt einer das Problem, dass beim Beten du dich eigentlich auf Jesus fokussieren möchtest, aber die Gedanken sind überall und nirgendwo. Habe ich leider öfter. Und manchmal, wenn du sowas Berührendes hast, es kann eine Konzentrationshilfe sein. Oder, wie gesagt, Atemübungen. Ich kann mich sehr schnell in irgendwelche Situationen reinstressen. Und wie gut ist das, wenn ich dann vor einer Begegnung mit Gott erst nochmal sage, so, ein paar Mal Luft holen, bisschen den Blutdruck senken und dann nochmal neu durchatmen. Mit Bekreuzigen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ja, mich bewusst nochmal unter das Kreuz Jesu zu stellen oder eben auch verneigen. Ich mache das manchmal wirklich mit auf den Boden legen, Stirn auf den Boden. Du drückst einfach damit etwas Inneres aus, was du Gott sagen möchtest. Aber es besteht auch interessanterweise so eine Wechselwirkung. Ja, also dass der Körper sozusagen das verstärkt, was bei dir im Herzen passiert. Von daher ermutige ich, seid da auch ein bisschen experimentierfreudig. Letzter Gedanke, warum das alles? Ich finde, wie gesagt, das ist einfach ein super spannendes Thema, aber wir machen das nicht irgendwie, ja, weil wir irgendwie so eine hippe Gemeinde sind und mal wieder irgendwie was Neues ausprobieren wollen oder irgendwie sowas, darum geht es nicht. Sondern letzten Endes steht es im Zentrum, was Paulus in Römer 12, 1 schreibt. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Römer 12, 1. Spannend hier, Paulus hätte einfach schreiben können, dass ihr euch Gott hingeben sollt, macht er nicht, sondern dass ihr euren Leib hingebt. Interessante Wortwahl. Das nur nebenbei, aber mir geht es darum, der Fokus ist, nicht einfach nur ja, irgendwie mal frischen Wind reinbringen oder mal was Interessanteres machen oder wieso geht es nicht, sondern der Fokus ist Gott. Alles das, was wir heute gehört haben aus der Bibel, es soll dazu dienen, unsere Gemeinschaft mit ihm, unseren Kontakt mit ihm zu vertiefen und zu intensivieren. Und dazu lasst uns den ganzen Freiraum, die ganze Breite dessen Miteinander erkunden, den er uns in der Bibel bietet. Ich bete noch zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir für die Bibel, für diese unfassbare Schatztruhe, wo es immer wieder Neues zu entdecken gibt oder auch Altes neu zu entdecken gibt. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns so vielseitig begegnet. Du bist ein vielseitiger Gott, ein so facettenreicher Gott. Und so sind es auch die Arten, in denen du uns begegnest und durch die wir dir begegnen können. Und wir bitten dich, dass du uns zeigst, wie deine Feier, wie dein Lobpreis in unserer Gemeinde, aber auch in unserem eigenen persönlichen Leben noch reicher werden kann, noch tiefer werden kann. Mach uns sensibel dafür, was uns helfen kann, dir nahe zu sein. Und wir bitten dich, wirke du, erweitere unseren Horizont und komm du uns immer näher. Wir danken dir dafür. Amen.